Also der Aufbau von Straight-Plan ist so, wir haben fünf Hyper-Algorithmen. Ja, das sind ganz schlaue Dinger. Die stehen gegenseitig im Wettbewerb und spielen sich halt die Bälle zu und diskutieren gegenseitig, ist das gut, ist das schlecht oder wie sieht das aus in Kombination mit dem. Ja, so. Und irgendwann sind die fertig. Das geht also auch recht schnell. Also wir können Trump mit einer Zahl von 200 können wir in 30 Sekunden rechnen. Wir brauchen also keinen Quantencomputer oder einen Supercomputer.
War das jetzt Science Fiction oder sind wir in der Realität? Vor 30 Jahren, in den Anfangszeiten des modernen Internets, wäre das, worum es heute hier im Podcast geht, eine tolle Geschichte für Hollywood gewesen. Heute reden wir über ein reales Geschäftsmodell. Heute reden wir über ein Thema, das das Internet und auch das Arbeitsleben vieler Menschen schon jetzt krass verändert hat. Wo das Ganze hinführt, werden wir sehen. Und heute sprechen wir über das Thema künstliche Intelligenz. Nein, sogar über eine Superintelligenz, made in Rheinhessen. Apropos, hallo Rheinhessen, ich begrüße euch zur 71. Folge vom VRM-Podcast Daheim in Rheinhessen. Mein heutiger Gast ist ein Unternehmer, ja sogar ein Multiunternehmer. Und ja, mit seinem neuesten Business hat er etwas geschaffen, über das unter anderem unsere Wormser Zeitung vor rund 4 Wochen sehr groß berichtet hat. Sehr lesenswerter Artikel, schaut gerne nochmal rein. Wir sprechen heute, wie schon gesagt, über das Thema KI bzw. Superintelligenzen. Ich bin gespannt auf dieses Gespräch, denn das könnte ein schmaler Grat werden zwischen ja, sehr hochkomplexen technischen Themen und den Ergebnissen am Ende, die aber sehr greifbar und real für viele Menschen in ihrem Leben sind und wahrscheinlich auch sein werden. Aber jetzt genug der Worte. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Sascha Rissel.
Ja, grüß dich, Flo. Danke, dass ich da sein darf, ja.
Ja, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Mit Sicherheit für dich sehr turbulente Zeiten. Du hast ein spektakuläres Projekt ins Leben gerufen. Bevor wir aber jetzt wirklich über das konkrete KI-Projekt und deine Firma sprechen, glaube ich, ist es heute angebrachter denn je, auch mal deinen grundsätzlichen Werdegang zu beleuchten, um vielleicht auch so ein bisschen herauszufinden, wie du zu dem KI-Unternehmer geworden bist, der du denn heute bist. Und da fangen wir doch einfach mal ganz locker und smooth an. Wer bist du eigentlich? Was machst du so? Kannst auch gerne ein bisschen privat was erzählen. Einfach eine kurze Selbstvorstellung, Sascha.
Ja, also wie gesagt, ich bin der Sascha Rissel. Ich bin jetzt kurz vor der 50 und habe, wie du das schon so richtig genannt hast, diverse Unternehmungen schon gehabt. Und ja, unter anderem die Firma Rehlinger, die Flatlift TV-Lift-Systeme GmbH, die habe ich 2005 in der Garage gegründet. Da hatten wir eine private Problemstellung gehabt, dass wir einen Fernseher im Schlafzimmer haben wollten, hatten aber keinen Platz gehabt. Dann habe ich praktisch ein Deckenlift-System entwickelt, wo man den Fernseher in der Decke integrieren kann und der klappt dann elektrisch um 90 Grad aus vor den Schrank und dann kann man halt Fernseh gucken und wenn man nicht mehr braucht, klappt er automatisch in die Decke rein. Ja.
Und damit
Das
bist du
ist
übrigens auch zu einem Weltmarktführer geworden. Das war, finde ich, eine ganz coole Einleitung. Wir fangen aber nicht bei Flatlift an, sondern ja, wenn man so viele Unternehmen dann gegründet hat, erfolgreich gemacht hat, in die KI-Bereich reintritt, da fragen sich die Hörer da draußen bestimmt, was hat der Kerl denn eigentlich nach der Schule gemacht? War das noch klassisch Ausbildung oder hast du studiert? Wie
Ja,
ging
nee,
es los?
überhaupt nicht. Also tatsächlich habe ich Hauptschulabschluss damals gemacht, ja, hier in Vettersheim an der Paternusschule. Und habe dann die Berufsfachschule Elektrotechnik gemacht und bin da sogar einmal sitzen geblieben. Ja. Ich bin damals so viel Moped gefahren und ja, wie das so ist als 16-Jähriger, da hat man dann andere Sachen im Kopf. Und mein Vater hat mir dann das Moped, sage ich mal, konfisziert und hat gesagt, hier. Jetzt wird geguckt, dass du hier in der Schule weiterkommst und dann habe ich mich halt auf der Hosebom gehockt und habe dann entsprechend Gas gegeben, ja, und habe das dann auch gepackt und habe dann da meinen Sekundarabschluss, also die mittlere Reife da mit technischem Hintergrund gemacht, ja.
Und ging es dann für dich auch direkt los mit einer Selbstständigkeit oder warst du dann erstmal klassisch in einem Anstellungsverhältnis?
Naja, gut, sagen wir es mal so. Also ich war schon immer irgendwie selbstständig. Mein Vater hatte Friseurgeschäft gehabt bei uns im Ort hier in Vettersheim, ja. Und da habe ich als Vier- oder Fünfjähriger schon das Farbregal entsprechend gemanagt. Das heißt also, wenn irgendwie von Wella irgendeine Bestellung gekommen ist und dann habe ich das entsprechende Farbe, der Vater hat mir das damals mal gezeigt, habe ich das dann einsortiert. Das ging dann so weit, dass ich mit 6, 7 Jahren dann auf die Kasse gemacht habe und habe dann mit dem Vater zusammen die Leute abkassiert und habe halt im Geschäft immer mitgeholfen und habe da schon, ich sag mal, die alte graue Dame, die in schwarze Klamotte, sage ich mal, schwarze Kleidung rumgelaufen sind. Das waren also die alte Omas, die sieht man ja heutzutage fast gar nicht mehr. Da habe ich mich dann halt auch entsprechend informiert, ob ich denen irgendwelche Dienste, Services tun kann, ja, in Form von Einkaufen oder so. Da hat es dann mal 5 Macke oder eine Tafel Schokolade. Ja, und so hat man gemerkt, wenn man was macht, dann kriegt man was zurück. Ne? Also einmal, man macht einen Dienst am Kunde, dass die halt nicht mehr hier durchs Ort laufen müssen mit der schweren Einkaufstüte und kriegt halt was zurück. Und das fand ich schon immer klasse. Und ja, für mich war immer klar, dass wenn ich mal irgendwann im realen Leben bin und erwachsen bin, dass ich immer so unterschwellig, ich sag mal, so die Idee gehabt hat oder die Vorstellung gehabt hat. Ich glaube, ich kann mich am besten selbst verwirklichen, wenn ich Unternehmer bin, ja, weil ich halt auch in der Schule, sage ich mal, ja, der Frontalunterricht, das war immer sehr schwierig gewesen für mich. Ich habe da andere Stärke gehabt, ja, gerade so in Kunst, abstrakte Denke und so Geschichte halt, ja, und auch Vorstellungskraft, das war bei mir sehr stark gewesen, ja. Von daher war ich eigentlich immer ein Dreier-Schüler gewesen, muss ich dazu sagen, ja. Jo.
Und war dann Flatlift auch tatsächlich das erste Unternehmen, was du gegründet hast, oder war da noch was davor?
Ja, also ich hatte mal eine Preisagentur gehabt mit einem Bekannten hier aus Worms. Das war so in der Anfangszeit vom Internet. Ich glaube, das war 95 oder 96. Da ging es darum, dass wir irgendwie, ja, das war damals so absolut unprofessionell, aber wir haben halt da was ausprobiert und haben Erfahrungen gesammelt. Das Ding ist natürlich, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil wir gar keine Erfahrung gehabt hatten, wie man das jetzt irgendwie groß macht. Geschweige denn, hatte man keine Website gehabt, sondern wir hatten das damals über regionale Zeitungen. Ich glaube, das war Nibelungenkurier und Paternusbote, hatte man da halt so Inserate geschaltet, ja. Aber das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Hintergrund war letztendlich, dass wir Endkunden, also Private Customers irgendwie bündeln und dann, sage ich mal, bei größeren Händler, Fernseher, Waschmaschine, Elektronikartikel und sonstige Sachen halt günstiger einkaufen können halt. Ne? Ist gefloppt, war aber trotzdem interessant und es hat Spaß gemacht. Es war alles sehr spannend. Das war im Keller damals von meinem Elternhaus unter dem Friseurgeschäft. Das heißt, ob es in die Föhne gelaufen und wir haben unten da gehockt und haben halt irgendwie versucht, da was zu machen. Aber es hat nicht geklappt, aber das hat mir nichts ausgemacht. Ja, also ich war da jetzt nicht irgendwie traurig oder so. Und habe dann, sage ich mal, parallel dann Zivildienst gemacht. Vorher noch mal eine Ausbildung bei einer Vettersheimer Firma hier, die gibt es jetzt nicht mehr. Habe ich Gaswasserinstallateur gelernt und wollte eigentlich eine Gaswasserinstallationsfirma aufmachen, irgendwann mal danach oder auch so während der Reise der Ausbildung dann. Ne? Ja, aber das hat sich dann überhaupt nicht ergeben und ich bin dann zu der Erkenntnis gekommen, dass mir das schon immer Spaß gemacht hat. Ich sag mal, im Haus mit Architekten, im Rohbau mit Architekten zu kommunizieren. Und ich fand es cool, was ein Architekt letztendlich macht. Ja, ein Architekt, der plant auf die Wiese ein Fundament oder einen Keller und plant da ein Haus drauf. Und das ist dann ein Lebensraum, wo eine Familie oder ein Paar oder ein Mehrgenerationenhaus dann draus entstehen kann. Und wenn du jetzt noch eine gewisse Ästhetik hast und möglicherweise Fantasie und dann kannst du da tolle Häuser entsprechend planen. Und da war dann die Idee gewesen, dass ich mein Fachabitur in Mannheim im Bereich Technik nachhole oder beziehungsweise ja, starte an der Karl-Benz-Schule. Das habe ich dann auch gemacht. Und nach erfolgreichem Abschluss, also es war Fachabitur in einem Jahr, und ich habe mich dann wirklich immatrikuliert in Mainz an der Fachhochschule für Architektur. Und bin dann tatsächlich über einen guten Kumpel von mir, mit dem ich früher als Moped und Motorrad gefahren bin, bin ich in den Außendienst gekommen. So ähnlich wie Würth, ja. Und das war hochinteressant gewesen, weil ich hatte mich eigentlich beworben für einen Platz in Mannheim. Und die haben da in Mannheim praktisch einen Außendienstverkäufer gesucht, der Handwerk und Baufirma und so weiter bedient mit Sägeblätter, Silikon, was man so alles halt braucht, Schraube etc. pp. Und wie ich da beim Vorstellungsgespräch gewesen war, dann habe ich dem Verkaufsleiter und dem Gebietsverkaufsleiter damals gesagt, jetzt hört mal zu. Ich kenne mich zwar auch in Mannheim aus, das ist überhaupt nicht das Thema, aber ich sehe Mannheim für mich problematisch, weil die Parksituation ist wirklich schwierig. Ich mache einen Vorschlag. Lass uns eine Insellösung in Worms machen. Ich habe Gaswasserinstallateur gelernt, ich kenne die ganze Baufirma, ich kenne die ganze Elektriker, die ganze Gaswasserinstallationsfirma, Dachdecker etc. pp. Ja, wenn man hier in der Umgebung, sage ich mal, die Ausbildung 3,5 Jahre macht, da trifft man natürlich auch Leute vom Schulhof und baut da halt, ich sag mal so, gewisse Netzwerke dann auf. Und dann hat er tatsächlich, der Verkaufsleiter des Unternehmens, gesagt, ja, das machen wir so. Du kriegst die Chance, weißes Gebiet. War insofern super, Da hat vorher keiner Scheiße gebaut. Ja, also wie das immer mal so ist, es gibt gute Verkäufer und es gibt halt auch Verkäufer, die haben möglicherweise ein Gebiet schon verbrannt. Und das Coole war, ich konnte da schalte und walte und habe ziemlich große freie Hand gehabt. Und gut, wir sind jetzt, ich sag mal, wir hatten 4 bis 6 Wochen damals Einschulung gehabt, dass man so gewissermaßen Produktkenntnis hat. Aber wenn du ein guter Verkäufer bist und hast so eine unternehmerische Ader in dir und du musst als Unternehmer Verkäufer sein letztendlich, weil du willst ja einen Service, ein Produkt oder eine Dienstleistung oder was auch immer verkaufen. Ja? Und dann habe ich da angefangen und habe halt dieses weiße Gebiet relativ schnell ja, kostendeckend aufgebaut und natürlich auch über die Ziele darüber hinaus dann. Ja. Das ging dann irgendwie, ich kriege das nicht mehr so genau zusammen, aber ich war relativ schnell im Top-Club. Ich glaube, das war bei denen irgendwo die beste 20 oder so von Deutschland. Ja, ich habe mich da damals spezialisiert auf irgendwelche Diamantrennscheiben, die also Metall, Beton, Asphalt und Stahl und so schneiden konnten. Das habe ich halt genutzt und da war ich halt da schon ziemlich gut dabei und habe die Ziele mehr als überfüllt, ja, erfüllt, genau. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und habe dann gedacht, ich muss mal was anderes machen und zwar mit so einem Ultra-Premium-Produkt und war dann kurz bei Hilti. Da hatte ich ein Gebiet gehabt, das ging dann ungefähr so von der Gemarkung Heidelberg, Speyer bis runter nach Karlsruhe und da war halt sehr viel Geld. Da ist damals auch viel gebaut worden und waren sehr große Baufirmen und ich war tatsächlich da auch Spezialist für Diamantmaschinen, also Diamant-Kernbohrgeräte und Trennscheiben und so Zeug. Habe aber auch noch, ich sag mal so, spezielle Setztechnik verkauft und war da auch sehr erfolgreich gewesen. Und dann war es so, dass dann halt die Idee meiner Frau gekommen ist, beziehungsweise unsere gemeinsame Idee. Weil wenn ich abends als vom Verkaufen oder von meiner Tour heimgekommen bin und da hatte die gute Seite, schlechte Seite geguckt, ja, das ist jetzt nicht unbedingt mein Programm gewesen, aber
Kann ich gar nicht verstehen.
ja, nee, tatsächlich überhaupt nicht, ja. Also hat mich nicht angeregt, aber die Anja fand es cool. Und irgendwann habe ich gesagt, also Mädel, das ist mir so viel Gebabbel, ja, was sie da erzählen. Und ich will das eigentlich nicht mehr gucken. Und hat sie gesagt, dann machen wir doch ein Fernsehen ins Schlafzimmer. Ja. So. Jetzt kannst du dir vorstellen, so ein Typ wie ich, der Gaswasserinstallateur gelernt hat, der Fachabitur in Technik hat und mittlere Reife in Technik und immer gut mit Metall war und zwischendrin auch bei verschiedenen Schlossereien in der Sommerferie immer geschafft hat, Zäune gebaut, Toranlage gebaut und was auch immer. Ja, da hatte ich halt gewisse Affinität gehabt, die Herausforderung anzunehmen. Das habe ich gemacht und habe relativ schnell eine Automatisierungsmechanik entwickelt, die es ermöglicht, einen Flachbildschirm, also damals Plasma oder LCD war das damals, also es waren so die, heute gibt es ja QLED und OLED, damals war es Plasma und LCD, ja. Die Plasmas, die waren relativ schwer, da musste ich mir erstmal irgendwie ein Antriebssystem einfallen lassen, wie man so schwere Plasmabildschirme entsprechend ja, bewegen kann, ohne dass es jetzt exzentrische Materialverzüge oder so gibt. Ja, ich will jetzt nicht so weit ins Detail reingehen, aber das war so ein bisschen so eine interessante Reise. Und da hat es halt auch ein paar Punkte gegeben, wo ich dann gedacht habe, ah, soll ich lieber sein lassen oder mache ich weiter? Aber irgendwie habe ich so, ich weiß nicht, wie das ist, ich will das so mal beschreiben wie ein Fisch an der Angel. Ne? Also ich habe da irgendwo angebissen und irgendjemand hat mich da durchgezogen. Und ich habe jetzt bei Herausforderungen habe ich immer versucht, Lösungen zu finden. Und das hat vielleicht auch nur ein paar Tage gedauert oder eine Woche oder so. Ja. Aber letztendlich habe ich dann nach 2, 3 Monaten habe ich diese Lösung, diese Deckenlift-Lösung entwickelt gehabt und habe die bei mir eingebaut. Und das war alles ganz toll. Und ja, dann war irgendwann September. Ich habe ja am 1. September Geburtstag. Ja, und das war dann mein 30. Geburtstag. Und da war das Ding halt bei uns im Schlafzimmer oben an der Deck. Und ja, wir hatten da eine Party gehabt, waren irgendwie 40, 50 Leute da gewesen. Und jeder wollte es sehen. Ja, und da habe ich so Einzelführungen oder Zweierführungen gemacht, den ganzen Abend. Und alle fanden es geil. Mein Onkel fand es super geil. Hat gesagt, Mensch, das ist so Wahnsinn, das will ich auch haben. Ja, und ja, wie das so ist, ja, man hat ein bisschen Kenntnis gehabt in Webseitenerstellung. Wir hatten das damals im Dreamweaver gemacht. Da hatte ich mal, ich sag mal, wie ich noch in der Berufsschule war, da hatte ich so Themen gehabt, wo es darum ging, hatte ich noch eine Unternehmung gehabt, das war Gewinnerdienst.de, da hatte ich mir so ein bisschen über einen Kumpel so Bereiche angeeignet, wie man halt Webseiten programmiert. Ja, ich hatte da eine Unternehmung gehabt, Gewinnerdienst.de, das war so die erste Webseite von mir, wo halt eine Spider-Technik, also im Endeffekt nichts anderes wie Google früher oder Yahoo, das ist ein Suchspider, da ist dann praktisch übers Internet drüber und der hat halt dann einfach Webseiten gescannt nach Gewinnspiel. Und da hatten wir halt mit Gewinnerdiensten ein Serviceangebote, wo du pro Monat in 200 Gewinnspiele eingetragen wirst. Das haben wir dann gemacht, das haben wir über Videotext und über Internet, über so Geizkragen-Newsletter und so, haben wir das damals vertrieben. Das war also alles noch so Gründungszeit, ja, Goldgräberstimmung. Das ging ganz gut, ja. Und von daher hatte ich halt so noch so ein bisschen die Connection gehabt, wie wir das damals gemacht hatten. Und da habe ich gesagt, okay, so, jetzt, wie gehen wir raus? Was machen wir? Wie sieht das Ganze aus? Und die Überlegung war halt, man war schon immer ein Brand-Typ gewesen. Also der Brand ist für mich eigentlich wichtiger wie Patent, da komme ich später noch mit dazu. Und da habe ich mir überlegt, wie nenne ich denn das Ding da oben? Ja, was da bei mir an der Decke den Fernseher um 90 Grad rausklappt, dass man dann aus dem Bett schön angenehm hochgucken kann, ja, ohne dass du Knickstarre hast. Da war die erste Intention Flatbox. Ja, so. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, also das ging dann innerhalb von 2, 3 Tagen, dass Flatbox zu limitierend ist für das Ganze. Und dann habe ich den Namen Flatlift erfunden, ja. Flat für Flachbildschirm und Lift für hoch und runter oder die Bewegung halt, ja. Letztendlich. Ja, und dann ging es los, Webseite programmiert, irgendwie im Oktober. Und also Oktober 2005 war das gewesen, genau. Und das erste Gerät hatte ich dann im Dezember verkauft an einen Kunden in Hamburg. Das war ein Gartenbauer, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Ja. War ein tolles Weihnachtsgeschenk, klein, schöner Umsatz gemacht. Ja. Und dann ging es direkt weiter. Im Januar 2006. Und das war jetzt halt wirklich absolut krass, weil ich hatte die flatlift.de und flatlift.com-Webseite, die war wirklich absolut primitiv gemacht. Also kann man gar nicht mehr mit einer Hochglanz-Webseite vergleichen, die man heutzutage hat oder die wir seit 2010, wo wir den Relaunch gemacht haben, besitzen. Und ja, es war wieder so ein Moment, wo ich sage, du musst in die Richtung des Glückes und des Erfolges gehen und auch denken, aber dann kommt er irgendwann, wenn du gar nicht dran denkst. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich samstags nachmittags bei meinem Kumpel war hier in Worms und da haben wir ein bisschen PlayStation gezockt und ich glaube, ein Gläschen Wein oder Bier, ich kann das nicht mehr genau sagen, das ist schon so lange her, so viel passiert in der Zwischenzeit, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Handy geklingelt hat und dann war einer dran, der hat so Arabisch-Englisch gesprochen, ja, und hat er gesagt, hello, this is one of the secretaries of the leader of Dubai. Do you know the leader of Dubai? Und dann habe ich gesagt, oh, yes, for sure. Ja, also kannst du dir vorstellen, ich habe dann erstmal Adrenalin gekriegt, ja. Was wollen die jetzt von mir? Und da hat er ja tatsächlich gesagt, Sir, listen, we have a big problem. We have a US ceiling lift system in the private yacht of our king, in the bedroom, in the private bedroom. And are you able to supply us a similar system that is function, that has the function and it's working properly and within the next 3 weeks? Ja, ich habe dann gesagt, yes, for sure, no problem. Ja, und dann habe ich mich auf den Tanz eingelassen und ich habe das auch, das ging dann auch, ja. Ich habe das in der Garage gebaut, die ersten Geräte, ja. Und ich hatte ja damals noch gar keine Infrastruktur gehabt, ja. Ich habe Ständerbohrmaschinen, die habe ich mir damals beim EW neu geholt, mit denen auch familiär verbandelt sind, ja. Die Elfi von Wiel, das ist die Cousine von meiner Mutter. Und da hatte ich mir damals beim Edmund noch so Ständerbohrmaschinen geholt. Und ich glaube, ich hatte mir auch Flex geholt und ein Schweißgerät und hat bei einer Schlosserei, wo ich hier kenne, ein paar Brocke mit halt, ja. Und da, dann habe ich was gebaut und habe mir so Stangepressware an Aluminium geholt und habe halt das, was bei mir jetzt hat, damals in Worms im Schlafzimmer gehangen hat, habe ich in hübsch gebaut. Und dann war halt die Problematik, wie verschickt man das Ganze? Ja, und dann habe ich die halt angerufen, beziehungsweise eine Mail geschickt und habe gesagt, ey Leute, das Ding ist fertig oder wird bald fertig, Aber ich habe überhaupt keine Infrastruktur, jetzt, Palette etc. pp. Und da hat er gesagt, oh, Mr. Rissel, is no problem. We own DP World. This is one of the biggest forwarding companies globally. Ja, also DP World, das ist also eine Logistikfirma, die betreiben Häfen, ja, also und haben Tausende von LKWs, Flugzeuge und Schiffe. Und dann hat er gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Da schickt man LKW vorbei, da ist alles drauf, die haben alles vorbereitet, wir haben das Ding verpackt. Da ist tatsächlich dann ein Sattelschlepper gekommen mit einem Container hinten drauf. Und das war ein Container irgendwie, also es war ein riesiger LKW. Der musste rückwärts wieder aus der Straße rausfahren, weil er tatsächlich damals eine Drehkunde, wir haben da im Westend gewohnt, hinter einem Fußballplatz da, ja. Und ja, das war ziemlich spannend gewesen, ja. Und dann habe ich halt Anrufe gekriegt von Kunden. Und dann ist es eingetreten, wo ich vorher gesagt habe, wenn ich das jetzt als Flatbox benannt hätte, wäre es zu limitierend gewesen. Und die haben dann angerufen und haben gesagt, ah, wir haben hier gesehen, Flatlift, dieser Deckenlift, dieses Slimline Ceiling Lift System, was den TV 90 Grad aus der Raumdecke ausklappt. Wir haben aber eine ganz andere Problemstellung. Unser Kunde will einen Fernseher in einem Möbel haben, ja, das vorm Fenster steht. Und der will den Fernseher dabei in dem Möbel verstauen und wir wissen nicht, wie wir es hochkriegen. Ja, und da
Problem
habe
war
ich
für
gedacht,
dich eh die Chance.
ja klar, ja, also das war die Diversifizierung kam einmal über Fortschritt von uns direkt, wo wir uns Gedanken gemacht haben, kam aber auch zum größten Teil, was hat der Kunde für Probleme, ja? Und denen Probleme haben wir uns angenommen, denen Probleme habe ich mich angenommen und habe Strategien entwickelt und Produkte entwickelt und Lösungen entwickelt, die uns jetzt dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Ja, jetzt mache ich mal einen Zeitsprung. Wir haben in den letzten 20 Jahren haben wir über 20.000 Projekte gemacht mit mehr als 30.000 verkauften Liftsysteme. Ja, und das auf der ganzen Welt. Darunter, wie gesagt, König von Dubai, wir haben die Queen beliefert im Buckingham Palace, wir haben Villa Obama gemacht, wir haben White House, Sara Hotel in Wien, wir haben Shanghai, vier Jahreszeiten, also Four Seasons haben wir gemacht. Also das sind so die alle Fußballer, Bundesliga-Fußballspieler, egal ob die in Ibiza, Malle oder in Wien oder sonst wo wohnen, das sind alles Kunde von uns, ja. Die
Aber
haben
ist jetzt
natürlich.
dann auch nett das Produkt für den schmalen Geldbeutel, was jetzt
Nein, 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 nein,
sich
so,
jeder
wir
leisten
haben,
kann, wenn ich
nein,
das
nein,
richtig
nein, nein, nein,
höre?
so, nein, nein, nein. Also wir haben natürlich eine sehr, sehr breite Range abgedeckt. Decken wir immer noch ab. Ich muss aber dazu sagen, die Fußballer, die bestellen bei uns nicht, ja. Also es kommt ganz selten vor. Wir hatten aber auch schon Kunden gehabt, die sind mit dem Privatjet oder mit dem Heli nach Speyer oder Seligenstadt geflogen. Wir haben die dann dort mit einer Limousine abgeholt und im Showroom verarztet, ja. So, da ging es dann um Aufträge, keine Ahnung, sagen wir mal, Volumen, Nettos zwischen 50 und 250, 300.000 Euro, ja.
Wahnsinn.
So. Und die kommen dann mit Assistente, mit Architekte, mit Planer oder mit Werftvertreter und so weiter und so fort. Ja, so. Ja, tatsächlich sind wir fast auch auf alle großen Schiffe drauf. Ja, also ich rede jetzt die übergroße Formate 100 Meter plus. Da gibt es die Topaz zum Beispiel, die ist jetzt schon durch mehrere Hände gegangen. Jetzt gehört zu einer monegassischen Private Equity Company und die haben jetzt gerade vor 2 Jahren haben den Refit gemacht. Ja, kann man ja mal gucken. Topaz Yacht findet jeder. Das coolste Projekt, was wir überhaupt gemacht haben, das war die Segeljacht A. Projektname Black Pearl in der Nobis Krug Yacht in Kiel, ehemalig HDW, wo auch die U-Boote gebaut werden. Ja, also sind wir ja führend mit diesen Jagd-U-Booten. Und Segeljacht A, ja, die gehören, das ist eine Yacht, die ist designt von Philipp Stark, die sieht im Endeffekt total futuristisch aus, wenn und ist komplett aus Carbon, also die Mäste sind die größte Carbon-Mäste, die es auf der Welt gibt. Die sind in Genua in einem speziellen gefertigten Autoklav, ich sag mal, gebacken worden und weil die zu groß sind, sind die dann mit dem Transportschiff durchs Mittelmeer, Straße von Gibraltar, dann Spanien, Portugal hin und hoch, Ärmelkanal und dann Nordostseekanal dann nach Kiel. Ja, also nur, dass man mal sieht, was da die Milliardäre da für Kosten und Mühen nicht scheuen, um Designprojekte, sage ich mal, passend zu ihrem Geldbeutel, ja, umzusetzen. Ja, jetzt muss man das mal so sehen. Es ist ja nicht nur, dass der jetzt möglicherweise da ein schönes Toy hat, sondern da hängt die Industrie hinten dran. Ja, also so eine Werft, die hat vielleicht 2.000, 3.000 Mitarbeiter, die bauen Jahre an so einem Boot. Das fängt bei der Planung, bei der Beratung an, das fängt bei der Planung an, das geht in die Details mit rein. Die Boote sind teilweise so groß, dass fünf, sechs sehr große Projektabwickler im Innerausbau, also da fallen wir dann drunter, die arbeiten dann mit uns zusammen, ja, dass die dann halt einfach, ich sag mal, die Kompetenzen bündeln und dann so ein Schiff, also die ist, glaube ich, 150 Meter lang. Ja, und die hat 500 Millionen Euro gekostet. Ja, das sind alles so Superlative, die man, ich sag mal, oberflächlich sieht und die auch wirklich catchy sind. Ja, und da wird der normale Deutsche sagen, oh, Mineral. Aber letztendlich sind das die Jungs, die so eine Werft und das Ganze, was dazugehört, Zulieferer, Fertiger, Ausbauunternehmer, Elektriker, Klimaanlagebauer, Lackierer, Teppichleger, schieß mich tot. Ja, das ist halt was ganz Besonderes. Ja, das ist toll, da dabei zu sein. Ja, und für dieses Projekt haben wir 12 Deckenlifte geliefert, Sonderbau. Das war absolute Herausforderung gewesen. Ja, der Philipp Stark, da hat die also so innen drin geplant, dass das radiale Decken waren, also Kuppeldecken. Und da sollte halt der Fernseher aus der Decke rausklappen und dann auch noch drehbar sein. Und das war im Jahr 2014, 2015, wo wir den Auftrag gemacht hatten. Und da waren die Fernseher relativ schwer noch gewesen und die Fernseher waren sehr groß. Ja. Jetzt kannst du dir vorstellen, ein 85 Zoll OLED heutzutage, die wiegen vielleicht 40 Kilo, ein 85 Zoll Plasma, die haben damals 150 Kilo gewogen. Ja. Und dann kommt die Deckenverkleidung mit dazu und da noch ein Kabel und hier noch was und dort noch was und noch ein paar Befestigungsclips, ja, und dann hast du da 250 Kilo auf der Uhr. Und das darf ein Herr Milliardär oder seine Freunde nicht auf den Kopf fallen. Ja, so. Also da musst du genau wissen, was du machst. Du brauchst die technische Kompetenz, du brauchst die Umsetzungskompetenz, die Fertigungs- und Planungstiefe. Sowieso vorneweg die Planungstiefe halt. Ne? Jetzt haben wir das gemacht. Wir haben da 12 Geräte geliefert und die waren so groß gewesen, dass wir die in Stücke, ich sag mal, da hochgeliefert haben. Und wir haben die Einbaupartner, das war eine holländische Firma gewesen. Die haben wir mit dem kompletten Team bei uns mehrere Wochen geschult. Wie funktioniert es mit der Steuerung? Wie baut man die Geräte zusammen? Wo muss was an Stecker hin? Ja, wir haben Bedienungsanleitungen erstellt und so weiter. Das machen wir sowieso, aber das war halt bei dem, war das halt was ganz Spezielles gewesen. Ja, und letztendlich haben wir dann auch, also waren die Geräte dann verbaut. Wir sind dann mit dem Team dann auch hoch und haben die Ober dann, ich sag mal, in Betrieb genommen, Abnahme gemacht, dass die Werft weiß, dass alles gut ist, der Einbaupartner weiß, dass alles gut ist und der Eignervertreter. Das war damals der Herr Melnyschenko, das ist ein russischer Oligarch. Ich glaube, das Boot ist mittlerweile beschlagnahmt oder liegt schon seit dieser Putin-Krise da irgendwo in Genua oder sonst wo im Hafen. Ja. Aber anyway, es war super spannend und man kann sich gar nicht vorstellen, wie abgefahren das da drin aussieht. Ja? Also mehr darf ich dazu nicht sagen. Ja?
Da ist wahrscheinlich auch schon die ein oder andere NDA in deinem Leben unterschrieben worden.
Also wir haben sie immer NDAs unter die Nase gehalten.
Ja.
Aber ich habe denen ganz klar gesagt, dass es nicht unsere Intention ist, ich sag mal, da tiefgründig drüber zu sprechen, wie sind die Pläne und so weiter und so fort. Und jetzt kannst du dir vorstellen, als Topverkäufer hast du da auch natürlich gutes Verhandlungsgeschick. Und da du halt der Einzige bist, der so Sache macht, verzichten dann halt auch die ganz Großen auf NDAs. Ja. Also das kann ich jedem nur mitgeben, wenn der Produkt hat, das einzigartig ist, lass dich nicht mit dem Rücken an die Wand drücken, sondern behaupte deinen Standpunkt, das ist ganz wichtig und sag auch mal nein. Ja. Ja. Weil wenn du zu oft ja sagst und dann bist du auch manipulierbar oder auch abhängig. Ja. Genau. Und das sind halt so die Punkte dann auch. Ne? Und jetzt hast du ja vorhin, um den Bogen nochmal zurückzukriegen von diesen Key- oder High-Class-Projects, wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Geräte verkauft in der Anfangsjahre, Fernseher hoch und runter, das ging wie geschnitten Brot. Ja. Und dann war 2007 die Finanzkrise und da habe ich schon gedacht, wieso haben wir keinen Einbruch bei uns? Was ist hier los? Und dann habe ich das relativ zeitnah, sagen wir mal anderthalb, 2 Jahre später gemerkt, ne? Weil so eine Finanzkrise oder generell so eine Krise, egal ob das jetzt Krieg ist oder Wirtschaftskrise oder jetzt damals halt Lehman Brothers. Die Projekte, die wir bedienen, die sind Jahre vorher schon budgetiert gewesen und finanziert. Ja, so. So Krise treffen nur schnell drehende Geschäfte wie Finanzmarkt, Aktie, möglicherweise Automobil und andere Consumer-Geschäfte halt, ne? Ja, die halt einfach, sage ich mal, näher am Kunde dran sind. Ja, bei uns ist jetzt, was weiß ich, wenn jetzt irgendeiner 2004 Yacht in Auftrag gegeben hat, dann war das schon budgetiert. Also dann war klar, dass die 500 Millionen oder 300 Millionen oder keine Ahnung, 100 Millionen sind weg. Das ist dafür eingeplant. Und was in der Zukunft passiert, tut ja Budgets von der Vergangenheit jetzt nicht irgendwie eliminieren. Von daher haben wir das ist wirklich interessant, haben wir die Finanzkrise haben wir 2 Jahre später gemerkt, aber das hat mir gar nichts ausgemacht, weil ich habe es kommen sehen. Und dann hatte ich tatsächlich eine Kanalproblematik gehabt 2009, weil bei uns in der Flatlift GmbH in der Niedesheimer Straße, da im Gewerbegebiet Südwest, da hatte man verstopfte Kanal gehabt, ja. Und ich habe ja Gaswasser gelernt und ich wusste, wir hatten früher immer Drehlinge angerufen und die haben das dann für uns gemacht, weil wir waren uns zu fein, da im Kanal rumzurühren. Wobei ich immer interessiert mit dabei war und habe mir das angeguckt. Das ist jetzt auch kein Rocket Science, ne? Und die Firma gab es nicht mehr. Ja, und so schließt sich der Kreis dann. Ich habe diversifiziert, habe die Firma Rehlinger mit dem Go von Peter Rehlinger damals, einer der beiden Brüder, die Rehlinger GmbH damals gehabt hatten. Die hatten die 1990 ans RWE verkauft. RWE hatte in den 80er Jahren einen Haufen Rücklage gebildet für Kernkraftwerkrückbau. Und wie die Regierung damals entschieden hat, in den 90er, wir bleiben bei Kernkraft und dann ist das Geld frei geworden. Und da hat der damalige Vorstand gesagt, so, das gibt jetzt nichts mit Steuer. Wir gehen in Entsorgung und Recycling. Und dann haben die alles aufgekauft, was nicht Niet- und Nagelfest war. Unter anderem halt Wamsa Rehlinger. Und irgendwann haben sie gemerkt, im Jahr 2000, das macht keinen Docht mehr, das Business. Die Kohle war verbraucht. Der Vorstand hat entschieden, wir trennen uns von Recycling und von dem ganzen Zeug, was sie da gemacht haben. Und dann haben die einfach die Firma zugemacht. Ja. So, dann habe ich mit Peter kurz telefoniert. Ich kannte den vom Motorradfahren. Er hat gesagt, ja, kannst du machen, aber ohne mich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibt halt nur eine Chance. Ich brauche den Wortnamen oder Wortbildname als Marke dann. Und dann habe ich halt den Namen Rehlinger als Wortbildmarke angewendet und konnte das dann vor die GmbH setzen. Ja, so, und da hatte ich die Rehlinger GmbH. Und was halt ganz cool war, ich brauche keine Bank. Ich habe kein, ich sag mal, mein Business Case, das war DIN A4-Blatt, wenn du überhaupt da drauf geschaut, wie die Strategie ist. Ja, die Strategie war Auto, zwei, drei Leute. Telefonbuchwerbung, Online-Werbung, Nibelungenkurier und Wormser Zeitung. Ja, so. Und die Kohle habe ich mir selbst gegeben. Ich habe mir damals ein Darlehen gegeben von der Eingeben, also von Flatlift zu Rehlinger und habe einen gebrauchten Bus beim Bergenkamp damals geleast, habe den von Wormser Beschriftungsunternehmen beschriften lassen. Das Design habe ich von einem Kumpel gekriegt, der hat dann von mir einen gebrauchten Flatlift geschenkt gekriegt. Ja, und da habe ich das halt sehr spartanisch aufgezogen. Und habe halt voll Druck gemacht in Werbung, ja. 100.000 Flyer abgestellt, habe die in ganz Rheinhessen und auch in Worms verteilt. Ich glaube, die Leute, die damals bei Wormatia Worms auf dem Fußballspiel waren, die hatten, ich weiß nicht, was für einen Rhythmus die dort gespielt haben, aber ich glaube, die waren dermaßen durchpenetriert. Die sind ins Bett gegangen und haben Rehlinger im Kopf gehabt, ne? Ja, Alter, und durch diese Rehlinger-Nummer habe ich halt diese kurze Zeit von anderthalb Jahr, sage ich mal, wo wir so eine leichte Delle im eigentlichen Kerngeschäft bei Flatlift gehabt hatten, habe ich, sage ich mal, ja, ausgeglichen, sehr gut ausgeglichen. Ja, und bin in der Gruppe, bin ich dann eigentlich, habe ich sehr gut dagestanden. Und darum geht es ja, ja, dass du für schlechte Zeiten diversifiziert bist mit mehreren Unternehmen oder dass du halt auch zu den Unternehmen dann auch noch Cash-Positionen aufgebaut hast im Unternehmen durch Rückstellungen oder halt, privat halt mit Private Equity da mal mit reinschießt halt, ne? So. Ja, also das war die Nummer. Und wie ich ja gesagt habe, hatten wir bei Flatlift viel auch so kleine Sache gemacht. Aber da ist dann der Chines dann irgendwann gekommen, ne? Die Chinesen können alles, was Masse ist und was möglicherweise weitaus schlechter ist wie unser Qualität, ganz klar. Also, aber ich sag mal, wenn jetzt einer auf otto.de einen Fernsehlift verkauft für 139 Euro, da steige ich meins nicht davor auf. Ja, so, da war ganz klar gewesen, okay, die Strategie ist, wir trennen uns von diesem Brot- und Buttergeschäft,
Mhm.
ja, und gehen absolut in die Kompetenz rein. Und dann habe ich ab 2012 habe ich angefangen, das Unternehmen komplett durchzudigitalisieren. Also wir haben ERP-System komplett neu aufgesetzt. Wir haben die ganze Ordner mit der Daten haben wir komplett digitalisiert mit Scanner als dann zum PDF und dann entsprechend ins ERP rein, ins passende Produkt. Ich habe sehr, sehr früh mein Unternehmen, ich sag mal, wirklich so durchdigitalisiert, dass Stückliste entstanden sind. Die Stückliste sind verbunden mit einer Automatik, wo dann drin steht, wenn die Stückliste, sage ich mal, nicht mehr mit dem Lager übereinstimmt, dass wir sagen wir, Bestellempfehlungen und so kriegen. Das haben wir halt, das habe ich durchexerziert bis ins Detail.
Könnte man das
Und
schon so ein bisschen als Vorstufe einer KI auch schon dann ansehen? So das Thema.
nee, ich sag mal so, ne, also wichtig ist Ordnung, ja. Also wenn du im Saustall irgendwie was machst, ja, in der Garage geht es noch, aber wenn du halt dann, sag ich mal, so Projekte machst, und das hatten wir ja damals schon gemacht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich einen Saustall gehabt habe, aber das ist halt gewachsen alles gewesen, ja. Wir hatten so gewachsene Strukturen gehabt, aber die waren gut am Anfang, ja. Aber wenn du skalieren willst, ja, du musst jetzt nicht unbedingt mit dem Umsatz skalieren, sondern du kannst ja auch mit Know-how oder mit Strategie oder mit Mitarbeiter oder mit Prozesse skalieren, ja. Also du kannst auch so skalieren, dass du, ich sag mal, so eine, ja, dass du halt einfach weißt, wo da Daten sind. Da sparst du ja unheimlich viel Zeit, wenn du einen Anruf kriegst oder jemand schnelle Bedienungsanleitung kriegt, ne? Also wenn du jetzt, was weiß ich, 35 Ordner hast und der Kunde will halt, egal ob das jetzt physische Ordner sind oder PD oder irgendwelche Ordner hier in Windows oder so, ja, da musst du erstmal suchen. Und so sagt der Kunde uns die Artikelnummer, wir gehen da rein, ja. Also das ist eigentlich, habe ich das Unternehmen dann in dem Zeitraum dann so aufgesetzt, dass es schnell reagieren kann, weil Zeit ist Geld. Und der Kunde das natürlich auch merkt, wenn der bei uns anruft und wir sagen, ja, hier, die E-Mail ist schon raus, während dem Telefongespräch. Was Besseres gibt es nicht. Das ist Customer Experience im After-Sale, Customer Care, sowohl als auch in der Angebotsphase. Ja. Ich erlebe das selbst immer wieder, auch heute noch, ganz extrem. Tust du drei, vier Handwerker anschreibe oder fünf, ja, da kriegst du von drei gar nichts. Einer meldet sich und der andere meldet sich ein halbes Jahr später. Ja. Und das geht nicht. Für mich war immer klar, von dem Feeling, ich habe mich immer verglichen, dass ich auf der anderen Seite bin und habe gedacht, wenn der jetzt schon um das Interesse zeigt und um mein Produkt rumschwimmt, als ich sag mal jetzt als Fisch mit Angel, ne, so, ja, und der schnuppert das und der will das, ja, und dann muss der auch zubeißen. Und der kann nur zubeißen, wenn der anfragt und ich sag mal, spätestens am nächsten Tag von unser Angebot kriegt. Mit der Digitalisierung ist es mir möglich, während des Telefongesprächs ein Angebot rauszuknallen, ja. Oder aber halt, wenn es eine komplexere Sache ist, sage ich mal, innerhalb von 2, 3 Stunden, ja. Also mittlerweile bin ich so tief in der Materie bei Flatlift drin. Mir erzählt irgendeiner Story, ich muss keinen Plan sehen, nichts, ich brauche 2, 3 Punkte. Was sind die Einbautiefe? Was ist der Fernseher? Was soll die Bewegung sein? Was ist sonst noch gewünscht? Wie ist die Connectivity? Haben die Raumstörung oder irgendwas? Und dann habe ich das Gerät im Kopf schon gebaut, ja.
Ja, krass. Also mit Blick auf die Uhr würde ich ganz gerne überleiten jetzt zu deiner neuesten Geschäftsidee. Aber am Ende des Tages finde ich, ich habe mir so ein paar Notizen jetzt auch da gemacht, um da vielleicht noch mal so ein bisschen aufzuhängen. Aber so die größte Notiz, die ich daraus gezogen habe, du hast gesagt, ja, die schweren Plasma-TVs, vorher gab es die großen Röhrenfernseher. Das Flatlift, wer hätte es mit der Idee, die du hattest und dem Bedürfnis, was da war, vielleicht zu der Zeit der Röhrenfernseher noch nicht gegeben? Da so nach dem Stichwort, jedes
Doch, hat
Geschäft
es in
hat irgendwie
Amerika eine
seine
Firma
Zeit.
gegeben. Hat es in Amerika eine Firma tatsächlich gegeben. Die haben das seit der 80er Jahre gemacht, aber das waren halt riesiklobische Einheiten.
Ja,
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 und
ja.
das hat halt total kacke ausgesehen im Wohndesign halt, ja. Ich
Ja,
habe es halt mit Flatlift ermöglicht, dass das ästhetisch und sehr reduziert alles ist, ja. Und
ja. Ja, und hast da halt wirklich einen Business Case zur richtigen Zeit mit der richtigen Idee gestartet, hast das ja wirklich sehr schön beschrieben, was man dann
kommt viel
eben
Timing
auch.
mit dazu, ne? Also wenn du geile Idee hast, aber der Markt ist nicht bereit, dann wird die Idee nicht liften halt, ne? Und siehe Leonardo da Vinci, der hat früher gute Idee gehabt, war Visionär, aber die Technik hat es damals nicht hergegeben, dass man da jetzt halt irgendwie Research macht oder so. Das ging einfach nicht. Ja, und jetzt machen wir Übergang zur KI. Ich war schon immer Software begeistert und auch immer so Science Fiction begeistert. Also Star Wars spielt bei mir große Rolle, Star Trek spielt eine große Rolle, Captain Future und so. Und auch so die Bond-Bösewichte da, wenn die da auf den Knopf drücken und da fährt irgendwas raus. Ich fand das schon immer inspirierend und ich finde es toll. Ja, also ich selbst habe das zu Hause nicht. Ich habe einen Flatlift bei mir im Schlafzimmer, aber ansonsten das Einzige, was bei mir automatisch geht, sind die
Noch
Rollläden
das
hoch und
Original
runter.
von früher, oder?
Das habe ich noch, ja. Ich habe sogar vor kurzem ein Gerät zurückgekriegt, das hatte ich 2005 verkauft. Und der Kunde ist jetzt umgezogen und hat sich bei uns ein neues gekauft und hat mir praktisch mal alles Gerät von früher geschenkt, wo ich eine Garage gebaut habe. Ja. Also das kommt bei
Geil.
mir demnächst auch ins Wohnzimmer rein. Ne? So Holy Grail. Ne?
Cool. Ja, KI ist
Genau.
es. Aber Sascha, bevor du jetzt auf den Business Case und die Unternehmung eingehst, für die Hörer da draußen, also ich glaube, mit einem Flatlift und was das Ganze tut und warum das sinnvoll ist, kann jeder was mit anfangen. Aber KI, man glaubt es ja kaum, aber wir bewegen uns, glaube ich, beide in der Bubble, wo zu viel Wissen vorausgesetzt ist. Und ich merke es auch immer wieder im Alltag, dass dieses ganze Thema KI noch gar nicht so die Breite durchdrungen hat, wie man das selbst, wenn man sich damit befasst, manchmal annimmt. Deshalb vielleicht einfach mal so, ja, für die Oma von nebenan erstmal ein kleiner Erklärungsversuch,
Ja.
kognitiv technisch sein.
Nee, mache ich gar nicht. Ich
Künstliche Intelligenz.
bin selbst ein KISS-Typ, ja. Ich mag es immer, keep it simple and stupid. Also einfach und versucht halt komplexe Probleme so zu erklären, dass es Lise Müller und der Otto Normalverbraucher versteht. Ja? Weil letztendlich ist ja scheißegal, wie das technisch aufgebaut ist, sage ich jetzt mal ganz einfach, ja. Wichtig ist, was ist es für ein Benefit? Also ich finde, man soll keine Angst vor KI haben und KI wird natürlich in gewisse Bereiche, wenn man jetzt von Generative AI spricht, also LLM, hilft es einem schon exorbitant, ja, was so Texte und so angeht. Analysieren, irgendwie ob Textoptimierung oder Bilder generieren, das ist ja alles ganz nett, ja. Und wie gesagt, what you get in is what you get out. Und je besser du den Prompt verfasst, also ich sag mal, dieser Befehl, den du da eingibst auf der Eingabeoberfläche, umso besser kommt das Zeug raus. Ja, letztendlich ist es aber so, dass irgendwann halt diese KI halt auch mal, ich sag mal, anfängt zu halluzinieren. Das heißt, diese LLM-Modelle, die wir da haben heutzutage, egal ob es jetzt Chinesisch ist mit DeepSeek oder DALL-E, die haben eine 90-prozentige Genauigkeit und ansonsten kommt da Mist zu. Das ist dann ungefähr so, wie wenn ich mich die ganze Zeit versprechen würde oder irgendwas, wenn du mich jetzt irgendwas fragst und ich erzähle dir was ganz anderes. Ja, also das ist so einfach erklärt. Wie das immer so ist bei neuen Sachen, die Flatscreens, die waren damals sehr teuer. Da hat so ein 42 Zoll, hat 15.000 Euro gekostet. Das haben sich also nur die Leute leisten können, die Innovatoren sind, also selbstständig oder irgendwie Unternehmer oder halt irgendwie an Kapital gekommen sind. Und ja, und das ist halt diese gaußsche Kurve, die man da immer hat. Ne? Es sieht aus wie eine Glocke letztendlich. Und wenn man da jetzt links anfängt beim Nullpunkt, da hat man die Innovators und dann kommen die Early Adopters. Und wenn die Early Adopters, sage ich mal, so bei 17 sind, ja, also vom Prozentanteil, dann kommt die frühe Mehrheit und dann geht das Ding steil. Ja, das ist dann, wo sie alle auf einmal Flatscreens gehabt hatten als Beispiel. Und dann hat man da irgendwann einen Peak erreicht und dann fällt es irgendwann wieder ab. Ja, da hat man dann die spätere Mehrheit. Das sind dann die haben noch ihren Röhrefernseher damals gehabt. Ja, und die haben den Flatscreen relativ spät gekauft. Und ganz zum Schluss kommen die Laggards. Das sind also die Schlusslichter, wenn man so will. Die kaufen sich Tastetelefon nur, weil es kein Telefon mehr mit Wählscheibe gibt, um das jetzt mal einfach so im Raum stehen zu lassen halt. Ne? Und so ist es, denke ich, auch mit KI. Ja, KI ist in aller Munde. Und jeder findet es toll, wenn er über KI spricht. Es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viele Leute, die das anwenden. Zumal ja heute jeder oder die jüngere Leute halt eh alle affin sind durch Mobile und so weiter und so fort. Bei der Ältere kommt es auch. Ich habe zum Beispiel mit ChatGPT die Sichtbarkeit bei meinem Unternehmen Flatlift vor 2 Jahren schon in alle Kanäle entsprechend, also Webseite, Blog, YouTube-Kanal, die Synchronisierung von den Videos, die Videos auch in verschiedene Sprache, ja, und so weiter und so fort. Wäre Invest gewesen von mir, jetzt sage ich mal so rund 250.000 bis 400.000 Euro, wenn das Agentur gemacht hat. Ich habe das selbst gemacht in 6 Monaten und habe dabei noch Spaß gehabt und habe ein Gläschen Rotwein dazu getrunken. Ja, also das geht unheimlich schnell.
Und die
Genau.
Verbreitung ist ja auch krass. Also ich glaube, jeder alleine, der heute WhatsApp hat oder Facebook oder Instagram nutzt, ist ja mittlerweile wirklich auch schon
Ja,
mit der
ja, ja.
konfrontiert.
Ja.
Die Buttons sind ja seit ein paar Wochen da. Du hast schon genannt, ChatGPT ist auch tatsächlich in aller Munde. In was für einer Phase sind wir so? In deiner Meinung nach sind wir noch bei den Early Adapters oder kommen wir jetzt wirklich schon an den Punkt, wo das Ding in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, das Thema Künstler?
Nee, Mitte, also von der Wahrnehmung Mitte definitiv, ja, auch schon viel weiter. Also von der Wahrnehmung sind wir schon weiter, da sind wir, glaube ich, schon bei der Wählscheibe-Type, ja. Also da sind wir schon, die wissen, um was es geht, aber keine Ahnung, ja, also die sind dafür noch nicht offen. Ich kenne sehr viele Leute, die das verwenden. Also ich habe sofort bei ChatGPT für jeden Mitarbeiter einen Zugang gemacht. Der kostet mich 20 Euro oder $20 im Monat. Und habe gesagt, die Kommunikation der Texte, Bedienungsanleitungen, was auch immer, wird da drüber laufen lassen, wird Lektor gelesen und erst dann wird es rausgeschickt an den Kunde. Weil wir sind in der Lage halt mit ChatGPT oder auch mit, muss man sagen, hier die Software in Worms, ja, die hat da auch eine super gute Lösung, die ist sogar DSGVO-konform, ja, mit der arbeiten wir auch. Das heißt, wir geben keine Daten rüber nach Amerika, sondern bleiben hier in Deutschland oder Europa. Da ist es so, dass die halt damit arbeiten, ja. Und ich sag mal, jeder hat ja irgendwo seine Stärke, ja. Und wenn ich Muße habe, kann ich einen ganz tolle Brief schreiben, tolle Analyse oder sonstige Texte. Aber im Tagesgeschäft hast du da keine Zeit dafür, ja. Und das ist halt das Geile, wenn ich eine lange E-Mail kriege jetzt, wo zig Punkte drin sind, dann gebe ich das halt dort ein und sage, analysiere mir den Text und zeig mir das, was der Kunde will und die Parameter und so weiter und so fort. Und dann wird es ausgegeben. Und dann habe ich relativ schnell auf den Punkt gebracht, was will der überhaupt? Was sind die Einbaumaße? Und ich muss mir dann nicht irgendwie einen riesen Roman durchlesen, weil es gibt halt auch Storyteller, die packen das dann in keine Ahnung, 2, 3 DIN A4 Seite rein, wollen aber nur wissen, was für ein Lift brauchen sie, um 50 Zoll aus dem Boden rauszufahren oder aus dem Möbel rauszufahren. Ja? So. Da sind wir halt super schnell mit dabei. Und auch die Kommunikation nach außen ist sehr professionell. Das wäre, wie wenn wir nochmal einen Texter hätten, der halt jeden Text, den Mitarbeiter von uns schreibt, in Form von einer E-Mail oder sonst irgendwas halt nochmal einfach überprüft oder verbessert halt, ne? Also das ist schon Schlagkraft in Wirkung dann, ne?
Absolut, absolut. Und jetzt kommen wir mal tatsächlich auf deinen neuen Business Case zu sprechen.
Ja,
Und ich werfe mal das
sehr
Stichwort
spannend.
Finance Super Intelligence in den Raum. Wir haben eben auch relativ viel über das Thema Effizienz gesprochen. Ich glaube, gerade im Finanzwesen, im hohen Finanzwesen, wenn es um Trading geht, wenn es um, ja, aber auch generell unternehmerische Tätigkeiten geht, wo es um Entscheidungen geht, wo es teilweise um Sekunden heutzutage geht, da ist das Thema KI ja mit Sicherheit ganz gut aufgehoben, oder?
Ja, klar,
Siehst du
genau. Du hast
das
vorhin ja
im
nochmal gesagt,
Business?
wo befinden wir uns gerade? Wir befinden uns in der KI-Revolution, aber innerhalb der KI-Revolution gibt es nochmal eine viel wichtigere Revolution. Das ist die Revolution der Genauigkeit, also der Treffsicherheit. Ja, du kannst also, wenn du jetzt, ich sag mal, effizient sein willst und tust Strategien da überprüfen oder Strategien damit planen, kannst du nicht mit einer 85 oder 90-prozentigen Genauigkeit arbeiten, weil da ist, ich sag mal, diese 10, 15%, die du da hast, das kann, wenn du Milliarden oder Hunderte von Millionen investierst in Projects zum Beispiel, also das funktioniert nicht, ja, weil das ist
Kannst
nicht
du machen,
belegt.
ist aber scheiße.
Nee, das geht gar nicht. Das ist nicht belegbar. Du wirst direkt bankrott gehen. Das funktioniert nicht. Das geht überhaupt nicht. Ja, ich muss aber auch gleich dazu sagen, wir sagen bewusst Superintelligenz, weil wir sind keine Generative AI. Also du kannst es nicht so vergleichen wie mit ChatGPT oder eine andere Lösung, wo du halt irgendeinen Befehl eingibst, ja, sondern wir sind tatsächlich, wenn man es so will, ein Strategieoptimierer. Und das
Erstmal, wie
ist
heißt die KI? Die Superintelligenz, die
die
Super-KI.
Ka also die Firma heißt Main Think. Also AI, ne? Und die Superintelligenz heißt Straight Plan, also Strategy Plan, ja, also Strategieplan. Das ist im Endeffekt ich sag mal, sehr einfach dargestellt, ein Strategie-GPS-Navigator, ja. Und die Idee ist von dem Dr. Kataschuk, der war damals Direktor bei Gazprom Bank und dann auch bei Transtelekom in Russland, der war zuständig für den Glasfaserausbau in ganz Russland. Und da muss er sich halt als Direktor und Mathematiker, also der hat praktisch auch einen Lehrstuhl angehabt an der Universität in Moskau für Mathematik und Computer Science. Und der hat schon in der 80er Jahre mit Algorithmen und so Zeug zu tun gehabt. Ja. Und der hat halt über mathematische Formel hat der, sag ich mal, ein Konstrukt erschaffen. Das war damals schon gängig. aber noch nicht so Feintuning-mäßig, wie wir es jetzt haben. Und da sind halt dann letztendlich Fragen, ja.
Stichwort, jedes
Klar.
Geschäft hat irgendwie auch seine Zeit, ne? Da war er ein bisschen früh
Naja,
dran.
gut, das ist richtig, ja. Aber die Frage ist, um das plastisch darzustellen, gerade bei Glasfaserausbau, wo fangen wir an? Ja. Was sind die ersten Städte? Was gibt es noch an Infrastrukturprojekte, die man gleichzeitig da mitlaufen lassen kann? Wo gibt es Reibungsverlust? Wo gibt es Kannibalisierungen? Ja, und wo gibt es womöglich Silobildungen? Ja, und wenn du jetzt halt, sage ich mal, in einem Konzern bist oder in der Firma bist und hast, ich sag mal, 7, 8, 9 Projekte, dann ist das ja 2 hoch 9, 2 hoch 10. Wenn du 20 Projekte hast, ist 2 hoch 20. Und wenn du jetzt die Trump-Tariffs nimmst, zum Beispiel mit reiner Tarife, dann ist das 2 hoch 300. Das ist eine Zahl mit 200 Stelle. Das kannst du mit Excel gar nicht erfüllen. Ja? Und du kannst das auch gar nicht die Kombinationen sehen halt. Ne? So. Und im Endeffekt ist Tradeplan der Optimierer für Regierungsstrategen, für Finanzstrategen innerhalb von Konzernen, ja? Die vor der Herausforderung stehen, ich habe 20 Projekte, die kosten 10 Milliarden. Ich habe aber nur 3 Milliarden an Budget. Was kann ich da alles machen, ja, dass ich das Budget aufbrauchen kann? Und welche Lösungen kann ich da kombinieren? Ja, und jetzt ist es ganz klar, wenn du da eine Excel hast, dann hast du natürlich oben das größte Projekt mit, sagen wir, mit Invest, Cost und mit Profit. Ja, und wenn jetzt, sage ich mal, Gesamtkosten von 15 Projekten, hast du, ich sag mal, 10 Milliarden, ja, um das mal mit einer heutigen Zahl, weil es sind ja kein großes, wir können aber kleinen, aber wir bleiben jetzt einfach bei den 10 Milliarden. Und du hast aber nur 4 Milliarden Budget. Ja, so, da wird jetzt jeder irgendwie aus dem Bauchgefühl sagen, ja, wir haben in der Vergangenheit, haben wir das so und so gemacht und das könnte so und so in der Zukunft funktionieren. Ja, und dann wählt er halt zwei Projekte, ja, die in das Budget von 4 Milliarden reinpassen, vielleicht sind es auch drei. Und dann ist das Budget aufgebraucht. Ja, so. Das heißt, die anderen Projekte, die da hinten dran noch kommen, die kann er nicht machen, weil er müsste das Budget erhöhen. Und wenn er nicht genügend Cashflow hat oder der Cash-Mix nicht stimmt, dann müsste er, ich sag mal, zu der Bank gehen. Ja, Deutsche Bank müsste sagen, hey, ich brauche nochmal hier Darlehen, Kapital für noch die und die Projekte. Da hat er Zinswirkung von dem Darlehen, wo er da sich von der Bank leiht. Und diese Zinswirkung macht auch wiederum seinen Return kaputt. Ja, also das heißt, er senkt den Zins dann durchschnittlich dann. Also, ne, was auf der einen Seite Profit ist, muss er auf der anderen Seite zahlen für die Bank. Die will ja auch was verdienen. Und dann ist es tatsächlich so, wenn man jetzt, ich sag mal, wir haben jetzt einen Minister oder sagen wir einen CFO von der BASF. Ja, die haben jetzt eine Strategie ausgearbeitet, die haben so und so viel, sagen wir mal, die haben 30 Projekte. Ja, das kann Infrastruktur, Rohrleitungsbau sein, Kommunikation, Bildung, möglicherweise neue Autos und neue Maschinenpark, neue was auch immer. Ja, und das hat ja alles einen Kost. Ja, also Kost ist der Invest, was du brauchst, dann an Kapital und dann hast du einen Profit, der dann rauskommt, wenn das Ding läuft, ein Output letztendlich. Und dass du die Strategie jetzt nicht nur schriftlich aufschreibst in Form von Text, brauchst du ja eine Strategiekalkulation. Ja? Und diese Strategiekalkulation, die sehen, das ist eine Excel-Tabelle zum Beispiel. Und diese Excel-Tabelle, die sehen wir als 100% an. Ja? Einfach mal bildlich gesprochen. Das heißt also, der beste Spezialist in einem Unternehmen oder in der Regierung oder im Finanzministerium oder auch in der Stadt, ja, der beste Finanzspezialist, der die Strategien macht, what comes, also was machen wir mit unserem Budget? Der schickt unsere Excel, ja, und in die Excel sehen wir als 100% an. Ja, so. Die laden wir hoch in Straightplan und dann haben wir, also der Aufbau von Straightplan ist so, wir haben fünf Hyper-Algorithmen. Ja, das sind ganz schlaue Dinger. Die stehen gegenseitig im Wettbewerb und spielen sich halt die Bälle zu und diskutieren gegenseitig, ist das gut, ist das schlecht oder wie sieht das aus in Kombination mit dem. Ja, so. Und irgendwann sind die fertig. Das geht also auch recht schnell. Also wir können Trump mit einer Zahl von 200 können wir in 30 Sekunden rechnen. Wir brauchen also keinen Quantencomputer oder einen Supercomputer. Das können wir ganz normal, sag ich mal, mit Cloud Computing können wir das berechnen. Also das ist machbar. Das ist auch super schnell. Ja. Und dann kommt aber dann was raus. Ne? Und zwar verschiedene Möglichkeiten. Wir können einmal verifizieren, hey, Strategy-Spezialist, das, was du gemacht hast, das ist gut. Die 100% Wirkung sind perfekt, alles gut. Ja, so. Aber in den meisten Fällen sehen wir anhand der Vielzahl der möglichen Kombinationen innerhalb dieser Projekte und deren Kriterien, sehen wir halt unerkannte Synergien, die siehst du nicht, ja, weil das einfach, du hast den Überblick nicht bei so viel, also man muss sagen, wenn du jetzt 2 hoch 15 hast, dann ist das irgendwie, das sind Millionen von verschiedenen, wie sagt man, Kombinationsmöglichkeiten halt, ne? Ja, so. Und wir haben das halt geschafft, dass diese 5 Hyperalgorithmen da dieses Ding komplett analysieren und dann spielen die das praktisch hoch auf eine höhere Ebene und da ist dann die hungrige Straight Plan. Und die ist halt super schlau und die sucht sich das beste Ergebnis aus diesem Wettbewerb raus oder halt die besten Strategien und baut eine Masterstrategie daraus. Ja, so. Und dann ist es nämlich in der Excel-Tabelle nämlich nicht mehr das erste oder das zweite Projekt, sondern vielleicht Projekt 6, 7, 8, 9 und dann Projekt 12 und 13. Ja, so. Das sind die Projekte, die passen in die 4 Milliarden Budget rein und du hast eine viel größere Schlagkraft. Die Wirkung ist einfach höher. Du hast einen größeren Profit, nämlich den größtmöglichen Profit, den es überhaupt gibt. Und das ist dann letztendlich eine Diskussionsgrundlage, wo dann ein CEO oder ein Geschäftsführer oder ein Vorstand sagen kann, okay, wir machen das so. Oder das ist super, aber ich hätte das gern so oder so. Und dann weiß er genau, wenn er die Wirkung verändert, ja, dass er Projekt 8 rausnimmt und nimmt Projekt 2 mit dazu, ja, dann sieht er direkt, also Straight Plan zeigt ihm direkt an, was ist seine gewollte Entscheidung, was kostet es ihn? Ja, wenn er nicht unsere Entscheidung nimmt. Und das Coole ist, wir haben jetzt vom Return on Investment, können wir den größtmöglichen ROI, also den größtmöglichen Return on Investment erzielen. Der muss aber nicht unbedingt monetär sein. Ja? Das kann auch Speed sein, also Projektumsetzungsgeschwindigkeit. Wir haben zum Beispiel Berechnungen gemacht bei uns im Think Tank, wo wir jetzt zum Beispiel gesagt haben, wir wollen jetzt Green Energy Projects machen. Wir haben Timeline 5 Jahre, hat der Stratege berechnet. Und dann haben wir das durch die Simulation laufen lassen mit Straight Plan und da haben wir das auf 2,5 Jahre reduziert. Das heißt also, wir haben 100% Steigerung in Geschwindigkeit. Warum? Wir haben erkannt, dass gerade so bei Green Energy oder Regierungsprojekte oder bei Großkonzernprojekte viele einzelne Abteilungen an irgendwas arbeiten und die wissen gar nicht voneinander, dass es die überhaupt gibt und dass andere an einem Ähnlichen arbeiten. So, jetzt hast du letztendlich als Beispiel unserer Regierung hast du 10 Teams mit jeweils 100 Mann und die machen 200 Projekte. Ja, aber du könntest die 200 Projekte könntest du auch von 5 Teams machen mit 150 oder mit 100 Mann. Ja, und dann kannst du halt das Team verändern, indem die Leute, die du nicht brauchst, können was anderes machen. Und tust halt, das ist Synergie halt, ne? Also tust Reibungsverluste oder Kannibalisierungen, machen wir weg und bringen Synergie raus und können dann halt dem CFO oder dem Vorstand oder Geschäftsführer sagen, ey, guck mal, das musst du so und so machen. Ja, und das sieht es sowieso dann auch selbst, ja, weil im Endeffekt, wenn man es ganz plastisch und einfach beschreibt, ja, ist es so, dass das ein Projektstrategieberater oder GPS ist. Ja? Also das ist ein GPS, ja, wie wenn du jetzt von Worms nach Berlin fährst und früher hast du die Landkarte rausgeholt oder der ADAC-Atlas und bist da halt Karte und Schilder. Ne? So. Und wenn ein Stau war, hast du drin gestanden. Heutzutage ist das was ganz anderes. Ja? Der Flo, der holt sein iPhone raus und macht Google Maps auf und gibt einen Berlin, Potsdamer Platz. Und dann fährt er los. Ja, und wenn irgendwo Baustelle ist oder ein Stau und dann berechnet das GPS eine Umleitung und so ist es bei uns auch, wenn irgendwo, sage ich mal, Kannibalisierung ist, dann zeigen wir das und da gibt es eine Umleitung und dann kann man das Projekt mit dazu machen und man muss ja die Straße nicht dreimal aufreißen, weil einmal reißen sie auf wie Glasfaser, dann machen sie es wieder zu, dann reißen sie auf wie, ach, da ist ja noch eine Gasleitung, die ist kaputt, die müssen wir machen, ja, und machen sie wieder zu und ein Jahr später, scheiße, jetzt brauchen wir doch noch Strom, ja. So, das ist die Effizienz, ja, und nichts anderes ist das in Deutschland. Also, wenn du siehst, das ist alles so ineffizient, da werden Straßen gesperrt in einem Bereich Und in der anderen Straße ist eine Baustelle und dann hast du Stau bis nach Hensheim oder sonst wo hier. Ich denke, da muss ich keinem erklären, um was es da geht. Es geht um Effizienz. Und jetzt spielen wir das Ganze noch ein bisschen weiter. Jetzt stell dir mal vor, wir haben das Konzept Wohlstand für alle entwickelt. Das hört sich jetzt natürlich auch schon mal ein bisschen krass an, weil Wohlstand denkt jeder super, die Millionen fliegen mir so zu. Aber Wohlstand kann auch nicht unbedingt nur monetär sein, sondern Wohlstand kann auch sein, dass Kindergärten da sind, dass Bildung da ist, dass Krankenhäuser entsprechend so ausgestattet sind mit Gerätschaften, dass die Versorgung von der deutschen Gesellschaft entsprechend aufrechterhalten werden kann. Ja, so. Und jetzt passen wir auf, das ist jetzt hochinteressant, ja. Wenn die Unternehmen in Deutschland Straight Plan verwenden würden für ihre zukünftige Finanzplanung, ja, dann sind die so effizient dass die halt einfach viel mehr Gewinn machen, wie wenn sie mit der Gießkanne halt irgendwelche Budgets verteilen und noch das Kapital irgendwo in Side-Effects versickert, ja. Also du praktisch mit der Spritze gießen, ja, mit dem Straight Plan. Aber ich will es nicht so kompliziert machen und nicht so viel Metaphern verwenden. Aber wenn jetzt alle Unternehmen in Deutschland, sage ich mal, mit Straight Plan planen würden, ja, dann würde das Finanzministerium sagen, hey, wie geil ist denn das? Die machen Gewinne ohne Ende, weil sie so unheimlich effizient sind und wir brauchen die Steuern gar nicht zu erhöhen. Wir machen allein nur durch den Effizienzhebel mehr Steuereinnahmen. Ja, so. Und jetzt kommt das, was die Wirkung an der Gesellschaft dann ausmacht. Wenn unsere Regierung, ja, egal Wirtschaftsministerium, Verkehrsministerium, Verteidigungsministerium, ich könnte die Liste weiter fortsetzen, geht durch alles durch, ja, Bildungsministerium etc. pp. Wenn die Straight Plan anwenden würden, ja, dann würden die Gelder, die sie von den effizient arbeitenden Unternehmen, weil die halt dann mehr Gewinn machen, könnten die Gelder noch effizienter in Infrastrukturprojekte investieren, sehen, wo Kannibalisierungen sind, ja, Brücke, Kindergarten, Straßenbau, Schiene, was auch immer, ja, Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Und davon profitiert die Gesellschaft. Und das ist halt eigentlich Wohlstand für alle, weil wir kommen wieder dahin, wo wir alle was davon haben, wo es auch wirklich, wo die Wirkung dann auch bei der Gesellschaft ankommt. Und wir müssen das gar nicht so machen wie die blöde Amis da drüber, oder ich sage mal nicht blöde, sondern die verrückte Amis. Wir brauchen keiner, der mit der Kettensäge irgendwo oben rumrennt, ja, und irgendwie sagt, wir müssen jetzt alles abschneiden und neu machen und neu pflanzen. Nee, wir haben die beste Köpfe bei uns in der Regierung, wir haben die beste Finanzköpfe in der Unternehmen drin. Wir wollen die gar nicht abschaffen, ganz im Gegenteil. Wir wollen denen einfach nur ein Tool an die Hand gebe, um einfach noch effizienter zu sein und noch mehr rauszuholen. Ja, und jetzt als Beispiel, auch wenn man jetzt sagt, das Sondervermögen mit 1000 Milliarden ist nach oben hin offen, aber letztendlich ist es doch gedeckelt. Aber irgendwo hat jemand was gesagt, wenn wir mehr brauchen, dann holen wir mehr raus. Ja, Sondervermögen. Jetzt stell dir mal einfach nur mal vor, wenn wir jetzt mit Straight Plan das Sondervermögen optimieren, ja. Und wir optimieren das um 10, 15, 20 oder 30%, was machbar sein könnte. Ja, also es ist nicht ausgeschlossen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil ich jetzt nicht die ganzen Points kenne. Aber gehen wir mal davon aus, du hast die 1000 Milliarden sind limitiertes Budget. Das, was die Bundesregierung braucht, kostet eigentlich viel mehr. Ja, aber die Bundesregierung weiß ja gar nicht wirklich, was haben wir für Wirkung letztendlich. Ja. So, und dann haben die halt jetzt einfach das Gießkannenprinzip. Ja, wir haben die größte Steuern-Schwemme, also wir haben so viel Steuern wie noch nie. Und jetzt können wir sie verteilen. Ja, aber nee, man kann das doch schlau verteilen. Ja, man kann das effizient mit Machine Thinking verteilen, wie es zeitgemäß ist. Und nochmal, wir wollen die Strategen nicht austauschen. Da braucht keiner Angst haben, weil wir brauchen die Jungs, weil die kennen sich in ihrem Bereich aus. Aber wir können die 100%, wo die annehmen, die können wir zwischen 20 und 60% mehr optimieren. Und wenn wir das Sondervermögen nehmen, 1000 Milliarden Euro, das optimieren wir um 20%, dann reden wir über 200 Milliarden Euro. Sorry, aber das ist ein Thema, ne?
Ja, aber jetzt sind wir ja doch in Deutschland und Europa und nicht bei der Amis, wo die Amis vielleicht eher In Euphorie verfallen ist doch, glaube ich, der Europäer oder der Deutsche erstmal skeptisch. Da jetzt mal die
Sehr
ganz
nüchtern und
platte
skeptisch,
Frage:
genau.
Wie kommt die Idee, wie kommt das Modell denn so sowohl in der Wirtschaft gerade an, als auch in der Politik? Gibt's vielleicht sogar schon in der neuen Regierung irgendwie Kontakt dahin, oder bewegt
Das sind so
es
Sachen, da
sich?
kann ich jetzt nicht viel drüber sagen, weil
Hab's mir leider schon gedacht.
ja, das sind, also ich kann das insoweit beantworten, dass ich sage, wir haben sehr, sehr viel Interesse. Es ist jetzt egal, ob das jetzt von Konzernen oder von Unternehmen kommt, ja, also aus der privatwirtschaftlichen Bereiche oder Regierungsbereiche, ja, oder auch EU. Da ist schon Interesse da. Die Leute müssen es nur verstehen. Ja, ich habe mich mit verschiedenen Professoren unterhalten, die wiederum auch die Bundesregierung beraten, unter anderem Wirtschaftsminister etc. pp. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber die fanden es hochinteressant. Ja, es kann sein, dass da vielleicht was passiert demnächst. Ja.
Ja, mega spannend. Und jetzt noch die anschließende, weil wieder sehr einfache Frage: Wie verdienst du, wie verdient ihr dann Geld? Was ist so, sag ich mal, der Business Case von euch dann? Werdet ihr projektweise gezahlt? Ist das ein Abo-Modell, wie man es bei ChatGPT kennt?
Ja, also das wird eine Mischung aus Verprofessionierung sein, und zwar von dem also von der Effizienz oder von der Wirkung, ja. Und da kriegen wir halt einen Prozentsatz ab. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir ich sag mal Abonnements haben mit verschiedenen Volumen. Das hängt ja immer mit zusammen, ja, wenn du jetzt, sag ich mal, Strategie kalkulierst, die jetzt 10 Projekte mit 50 Unterpunkte hast, dann hast du, ist es einfach nur mal, dass man es einfach versteht. Dann hast du halt Volumen X. Das kostet dann halt so und so viel Euro. Und wenn du jetzt, sag ich mal, das Volumen X aufgebraucht hast, weil halt da nochmal Y mit dazu kommt, dann musst du halt ein Overhead bezahlen oder gehst halt da ins nächstgrößere Abo rein und kannst dann halt dafür dann 10 Kalkulationen mehr machen. Ja, aber grundsätzlich wird es dahin ausgehen, dass wir halt die Monetarisierung mit einer, ja, ich sag mal, mit einem Prozentsatz der Ersparnis dann irgendwo uns bezahlen lassen dann, ja, weil wir müssen ja
Ähnlich
Geld verdienen,
wie
ne?
bei
Irgendwo.
Flatlift auch ist schon so der Ansatz, sage ich erstmal, bei ja, den oberen 5% irgendwie, sage ich mal, platt gesagt, anzufangen und mit denen zu kooperieren. Und jetzt ist jetzt nicht die Lösung für den Maschinenbauer aus Worms, der vielleicht 10 Mille im Jahr umsetzt, oder?
Doch, 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 doch.
Ja.
Also es ist egal. Also auch du planst ja, ne? Du hast ja eine Zukunftsplanung, auch der normale plant, Einkaufszettel etc. pp. Und da ist das Budget immer das Gehalt, ne? Ob das jetzt Monatsgehalt ist, also auf Monat runtergebrochen, oder Jahresgehalt, ja, da sind, ich sag mal, gewisse Kostencenter mit drin, Esse, Trinke, Miete oder Darlehen fürs Haus und so weiter und so fort. Also machst du ja eigentlich auch eine Planung, ja. Aber ich sag mal, die Planung ist jetzt nicht so komplex, dass du uns brauchst, ja. Das macht keinen Sinn. Aber ich sag mal, wenn du jetzt eine Firma hast mit 50 Mitarbeitern und du willst da gescheite Planung machen und du willst wissen, ist die Planung überhaupt in Ordnung, ja. Oder gibt es vielleicht da noch was Besseres, was ich jetzt nicht sehe, anhand der Vielzahl der Kombinationen? Ja, also wie gesagt, bis fünf Kombinationen kann ich vielleicht noch, sage ich mal, ja, mit Excel und mit einem große Computer mit mehr wie, keine Ahnung, 1000 Grafikkerne kann ich in 24 Stunden berechnen, nur mal um die Tragweite da entsprechend mal hinzubekommen oder darzustellen. Ja, wenn du 15 Projekte hast, rechnen wir 15 mal 15 mal 15 mal 15 mal 15 mal 15 mal. Das kennt man ja vom Schachbrett, ne? Also Schach, ein Reiskorn und dann 64. Feld, hat man mehr Reiskörner, wie das Universum Atome hat oder so, ne? Ja, also das geht richtig steil und das kannst du nicht überblicken mit menschlichem Geist. Das geht nicht, weil du das gar nicht erfassen kannst und dazu braucht man Machine Thinking, also Maschinen, Computer. Die denken anders da wie LLM-Modelle oder wie Menschen. Ja. LLM-Modelle denken ja, ich sag mal, ähnlich wie das Menschen tun. Ja. Und das ist bei uns halt gar nicht. Wir haben kein LLM-Modell. Wir haben bei uns, mit dem kannst du auch nicht sprechen. Ja. Das Einzige, was du bei uns zurückkriegst, ist größtmögliche Gewinn. Ja. Und kein Bildschirm oder irgendwie ein Text oder so. Sondern wir laden halt die Excel hoch und dann zack, Sekunden später oder 5 Sekunden oder je nachdem, wie groß es ist, 40 Sekunden später haben wir den größtmöglichen Gewinn für das Unternehmen. Und das ist doch super, oder? Weil das kann man weiterspinnen, ja. Wenn du unser System als Unternehmen, ich sag mal, eine gewisse Zeit mittelfristig, sagen wir 5 bis 7 Jahre anwendest, ja, dann hast du so eine Effizienz drauf und bist du hast so viel Liquidität, ja, an Cashflow im Unternehmen. Da ist dann die Frage, brauchst du überhaupt noch eine Bank? Ja, also du kannst mittelfristig, kannst du den Bankenanteil in deinem Investitionskapitalmix, ja, ich sag mal, irgendwann in den letzten 1, 2 Jahren gegen null fast reduzieren und irgendwann ist die Bank weg. Ne? Und dann hast du als Unternehmer hast du dann die Möglichkeit, dass du das aus dem Cashflow rausfinanzierst oder hast vorher irgendwie Gewinnausschüttung gemacht oder was auf die Seite gelegt mit Rückstellungen und schießt dann was rein oder machst von deinem eigenen PE, also Private Equity, dass du da, also ich gebe mal Unternehmerdarlehen in meinem Unternehmen und das Unternehmen zahlt das halt mit dem Zinssatz X zurück oder so, ja. Also irgendwann ist die Bank draußen, ja. Und ja, ich denke, das fürchten dann auch die Banken letztendlich irgendwo, ja.
Das heißt, es wird auch auf dem hoffentlichen Siegeszug, den du da angetreten hast, Gegenspieler geben und Widerstände.
Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich will ja niemanden fertig machen oder so. Das war jetzt einfach nur die Konsequenz, die da draußen entsteht, wenn man mit unserem Ding arbeitet. Ich meine, es wird immer Leute geben, die sagen, nee, wir wollen das nicht und wir machen so, wie wir es immer gemacht haben, aber ich bin ja nicht ein Missionar. Ne? Wir arbeiten mit denen zusammen, die Effizienz haben wollen und die größtmögliche Return haben wollen. Wie gesagt, ob der Return jetzt Euros ist, Marketingwirkung nach draußen, ja, oder Geschwindigkeit oder Infrastruktur, was auch immer. Wir können alle. Stell dir mal vor, Märkte verändern sich. Du bist eine große Firma, hast 500 Mitarbeiter, die Märkte verändern sich und dann wäre ich jetzt scheiße. Was mache ich denn jetzt mit meiner Werkshalle? Ich habe so und so viele Mitarbeiter, ich habe so und so viele Maschinen. Welche Maschine muss ich rausschmeißen, ja, dass ich noch so arbeiten kann, dass ich mich an die verändernde Markt statt, also an den konsolidierenden oder rückläufigen Markt anpassen kann und trotzdem noch profitabel bin. Also das geht nicht nur um Expansion, sondern wir können das Ding auch umdrehen und können sagen, Firma XY, wenn ihr Markt, den Maschinenbau jetzt nicht mehr läuft, dann das ist ihre Strategie, okay, aber wir sagen ihnen, verkaufen Sie nicht die Maschine und nicht die, sondern verkaufen Sie die und die und die und lassen Sie die andere laufen und gucken Sie, dass Sie die Fläche verkleinern und das können Sie vermieten und so weiter und so fort. Und dann hat er ja auch, ich meine, es geht ja nicht, das muss ja nicht immer nur Quantität sein, es geht ja um Qualität, ja, also der Herr Stache hat mal gesagt zu mir, wie ich mit ihm über die Größe gesprochen habe, oder Herr Rissel, das ist letztendlich egal, ob Sie ein großes Unternehmen haben oder ein kleines Unternehmen. Wenn Sie mit dem kleinen Unternehmen erfolgreicher sind, ja, wie das große Unternehmen, ja, dann haben Sie mit dem kleinen Unternehmen weniger Sorge, Sie sind effizienter und haben abends Ihre Ruhe, wenn Sie Ihr Schnitzel und den Rotwein trinken. Ja? Und da hat der Herr Stache absolut recht, also bildlich gesprochen. Ja? Und das finde ich hochinteressant. Ja? Und von daher ist es also auch gut, um ein Unternehmen wiederum an sich verändernde Märkte anzupassen. Und das ist dann wie das GPS, wenn der Stau da ist, ne? Dann passt sich das ja auch an und umfährt den Stau, kommst aber trotzdem in Berlin an. Vielleicht sogar früher wie der einer, der über eine andere Route gefahren ist, weil er halt jetzt nicht die aktuelle Software drauf hat oder was auch immer. Viel interessanter ist noch, das wollte ich dir noch sagen, ohne jetzt den Nicht-Businessman hier zu überbeanspruchen, aber es gibt immer eine Divergenz zwischen Geschäftsführung oder Vorstandsebene und operativer Abteilung. Ne? Also oben ich sag mal, im obersten Stock, da hocken die Jungs, die haben ja Visionen, Ideen und wollen die Firma voranbringen, aber unten an der Basis sieht das ganz anders da aus. Ja? Also das heißt, die sind sehr fremd und oftmals haben Konzerne größtmögliche Probleme, die Strategie von oben so zu machen, dass sie unten so ankommt, dass es passt. Und das sind halt Reibungselemente oder auch Kannibalisierungen auch wiederum, ja, weil es halt einfach nicht wirklich zu dem passt und die Mannschaft ohne auch nicht abgeholt wird, weil keiner weiß, was sie zu machen haben letztendlich. Ne? Und im Umkehrschluss, wenn du jetzt als Projektmanager oder als Produktionsleiter oder irgendwo im mittleren Management sitzt und hast eine Budgetanfrage nach oben, Dann machst du ein Meeting mit dem Finanzchef und sagst, ey Finanzchef, ich habe hier das und das vor. Und dann sagt er, ja, Flo, mach mal erstmal Kalkulationen, dann will ich mal sehen, wie, wo, was. Und dann reden wir mal drüber. Ja, so, dann machst du dir die Mühe, machst irgendwas, gehst hoch und dann sagt er, das ist cool und die andere streiche mal raus. Und ja, so, mit Straight Plan kannst du ohne deine Strategie maximal Ausbau und lädst die, also wir laden die dann hoch oder du lädst die hoch, ja, und dann kannst du das Ergebnis, was wir dir optimiert haben, da kannst du getrost mit dem geladenen Revolver, mit dem vollen Patronengürtel zum Finanzchef in die Vorstandsetage gehen und kannst sagen, hier, Herr Finanzchef, gucken Sie sich mal die Strategie an, die ich gemacht habe. Ich brauche das Budget und da geht das und das ist unser Profit. Wenn wir das herkömmlich gemacht hätten, hätte man nur diesen Profit und hätten ganz andere Projekte ausgewählt. Und dann ist es valide. Ja, dann kann der das nachvollziehen. Und somit kann man eine Synchronisation herkriegen von Vision und Strategie von oberster Geschäftsführung oder Konzernleitung runter in die operativen Etagen und umgekehrt nach oben. Ja, also das passt besser, weil sie alle sehen, wo sind Reibungseffekte etc. pp. So, und zu guter Letzt ist es ja auch wichtig für den Bundeskanzler zu wissen, was ist die Kost von seiner Unterschrift, wenn er irgendwas freigibt. Ja? Also eigentlich sollte er als gewählter Bundeskanzler genau wissen, was wo investiert wird. Weil mit unserer Lösung sieht er tatsächlich die Wirkung und sieht nicht nur irgendeine Strategie, wo zwischen der Zeile Steuergeld verschwendet wird. Mehr
Sehr
kann ich schon dazu nicht sagen. Ja, also.
bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht von dir und von euch zu hören ist. Ich glaube, es war ein sehr guter Mix hier aus doch schon Technik und Deep Dive, aber auch wirklich sehr, sehr verständlichen Beschreibungen. Und wenn ich jetzt sowas aus der Stunde, die wir hier gesprochen haben, mitnehmen kann, ist, dass es definitiv Mut, auch einen gewissen Grad an Vertrauen in Technologie braucht, aber dass wir hier Chancen auch in Deutschland, aber sogar in Rheinhessen irgendwie durch so Innovationsgeist, wie du den hast, da auftun,
Naja gut, ich muss
auch
jetzt
da
aber
lohnt
mal
es, dem
kurz
Ganzen eine Chance zu
zusagen.
geben, ne?
Flo, lass mich gerade mal kurz eins sagen. Ja? Es ging jetzt erstmal in erster Linie um mich hier und mit meiner Historie als Unternehmer. Ne? Und zwar von Jugendzeit bis jetzt. Aber im Endeffekt die Idee zu Straight Plan, ja, also die Namensgebung und so weiter, das kommt alles von mir, auch Mainzing, das haben wir in Abstimmung gemacht, der Doktor und ich, der Dr. Carlos Schuck, ja. Aber letztendlich ist er der Wissenschaftler, ja. Er war in renommierten, sehr, sehr großen Konzernstrukturen Direktor, also auf Vorstandsebene. Der hat also sehr viele Milliarden US-Dollar da hin und her geschoben und hat das versucht halt so effizient, wie es nur irgendwie geht, zu machen. Und deswegen hat er halt das entwickelt. Aber er ist halt Wissenschaftler. Ja, so. Und er ist irgendwann mal, wie die Russen da in der Ukraine Krim eingefallen sind, ist der halt ab. Ja, und hat hier eine blaue Karte, eine europäische als Fachkraft und hat einen Lehrstuhl als Professor gehabt dann in Moskau über Remote und aber auch an der Universität in Bremen. Hat aber das dann irgendwann, ja, das ist das, auch diese Intuition, der hat also auch irgendwie am Haken gehangen, am Haken der Intuition ist durchs Wasser gezogen worden. Ja, und der hat halt wirklich sein festes Lehrstuhl als Professor aufgegeben, weil er intuitiv gespürt hat, wenn er jetzt Professor bleibt und dann kann er sich nicht mehr seiner großen Strategie widmen, ja, und das große Ziel verfolgen. Und da ist er dran geblieben, ja, und man muss halt auch dazu sagen, allein ist immer cool, wenn du Fachkenntnis hast und so, aber ich sag mal, da gibt es da so einen Spruch, mir fällt jetzt gerade gar nicht ein, Teamwork makes the dream work.
Ja.
Genau. Ja, und ich habe den vor einiger Zeit kennengelernt über einen guten Kumpel.
Das wäre jetzt noch eine Frage gewesen. Hast du dem einen Flatlift eingebaut oder wie habt ihr euch kennengelernt?
Nee, gar nicht. Nee, nee, das war ganz anders da. Ich habe den über einen Kumpel kennengelernt hier, der hat auch eine IT-Firma in Worms, ja, Michael Wegner ist vielleicht ein Begriff von der Subware. Und der hat uns praktisch vernetzt. Ja, und mir ging es halt nicht schnell genug, also habe ich mich direkt mit ihm vernetzt, weil der Wegner hat noch andere Sachen zu tun gehabt. Und dann hatten wir schon Kontakt gehabt und da war die Vernetzung von ihm noch gar nicht ausgesprochen. Ja. Und tatsächlich haben wir uns, und das könnte möglicherweise, wenn wir Erfolg haben, in die Annale der Geschichte eingehen. Wir haben uns in der Mainzer Straße beim Götz auf einen Kaffee getroffen. Und da hat der Igor mir das erklärt. Und ich muss dazu sagen, der Igor spricht. Dadurch, dass er halt total der Nerd ist und halt immer hier das entwickelt hat, der spricht nicht gut Deutsch, aber er versteht Deutsch sehr gut, ja. Spricht aber Englisch, ja. Und dann haben wir halt, hat er mir das erklärt und ich habe gedacht, hä, was erzählt er mir da, ja. Und das hat ein paar Tage gedauert, bis das gesagt ist und dann haben wir uns nochmal getroffen, dann hat er mir so ein bisschen was aufgezeichnet und so und dann, ich weiß nicht, dann habe ich auch an dem Hagel gehangen, ja. Und da habe ich gesagt, gut, okay, du, jetzt pass mal auf. Und dann hat er gesagt, Sascha, du bist der richtige Typ, du hast eine super Historie. Du bist der Typ, du kannst Sachen, die kann ich nicht. Ja? Und wir können uns super gut ergänzen. Und dann habe ich gesagt, okay, Igor, jetzt pass mal auf. Ja? Ich bin absolut überzeugt von dem Ding. Ich glaube an dich, ich glaube an die Lösung und ich glaube an unseren Erfolg, weil ich bin, haben wir ja eben schon mitgekriegt, durch die Digitalisierung, durch effizientere Prozesse und so weiter und so fort. Ja? Ich finde das absolut geil. Ja? Und das hat mich absolut abgeholt. Und dann haben wir halt wirklich bei unserem Pool hier hinne samstags mittags gehockt, ein bisschen gegrillt, Gläser Rotwein, die Mädels haben zusammen ein bisschen getalkt und so, ja. Und dann haben wir halt einen Plan ausgeheckt. Und ja, der Plan war dann so gewesen, dass ich über meine Holdingstruktur, das ist die ASR Holding, Anja und Sascha Rüssel Holding GmbH hier in Worms, habe ich eine GmbH gegründet, die Main Think GmbH. Und habe dem Igor 50% der Gesellschafteranteile nach Gründung überschrieben. Ja, im Umkehrschluss hat der Igor, und da muss ich sagen, vielen Dank, Igor, du nimmst mich mit auf deine Reise, hat er mir 50%, also nicht 50%, sorry, hat er diese ganze Entwicklung, also alles, Source Code, Prozessbeschreibung, Daten, Ordner, alles Mögliche, ja, hat er unwiderruflich in die GmbH integriert. Ja, das heißt, ich bin über Mainthink GmbH zu 50% an der Lösung beteiligt, die möglicherweise oder nicht möglicherweise, die verändert das unternehmerische Plan und die unternehmerische Strategie. Und wenn es unsere Bundesregierung versteht und die Wirtschaftsweise das womöglich gut finden, und dann kann man da vielleicht wirklich Deutschland optimieren. Ne? Und das ist ja dann das ist ja dann schon was ganz anderes halt. Ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt alles am Anfang, das muss man mal sehen. Ja, und jetzt haben wir die GmbH gegründet und dann hat der Igor nebenher noch eine wissenschaftliche Abhandlung geschrieben. Da haben wir ziemlich Aufsehen erregt. Und da ging es dann halt darum, dass wir Straight-Plan dazu nutzen können, um halt gegen die Trump-Tariff-Wars die bestmögliche Gegenstrategie mit unserer eigenen Zolltarifstrategie halt haben. Ne? Also das heißt, wir können praktisch jeden Tarif, den er hat, und auch die Subtarife innerhalb dieses Obertarifs, die können wir halt auch in Straight-Plan nach unserer Syntax einlesen und Fingerschnipp und 10 Sekunden, sage ich mal, bei 2 hoch 300 und dann kommt eine Gegenstrategie raus. Ja? Und dann weiß die EU und Deutschland und auch alle anderen EU-Mitgliedstaaten, was wir machen und was die Auswirkung ist. Für unsere Wirtschaft, ja, produzieren, Service oder sonst irgendwas. Und wenn halt der Herr Trump meint, er müsste dann morgen, weil ihm irgendwie ein 14-Mare quer ist oder so, ja, wieder da was verändern und dann ändert halt unser Strategy-GPS dann halt die Reaktion vom Trump in wiederum eine neue Reaktion von uns. Und dadurch, dass wir halt das so effizient machen, haben wir tatsächlich, ja, also Supremacy geschaffen, ne? Also permanente Überlegenheit, ja, also. Das ist letztendlich wie wenn du Schach spielst und du kannst ziehen, was du willst, du verlierst. Und wir gewinnen. Ja?
Schönere Schlussworte hätte man, glaube ich, nicht finden können. Ich hatte es schon in der letzten Folge angedeutet, dass uns eine große, große Folge erwartet. Und ich glaube, ich habe damit dem Versprechen Wort gehalten. Schönere
Ach so.
Schlussworte hätte man da nicht finden können. Sascha, 1 Stunde 30, geballtes Thema, künstliche Intelligenz und was ihr da alles geschaffen habt, wohin die Reise hingeht. Ich werde es ja Machen wir kein Geheimnis draus. Dein Sohnemann ist ein Handballer. Wir sehen uns das ein oder andere Mal. Ich werde es hoffentlich hautnah miterleben, wo die
Philipp
Reise
hat ein NDA in der Strebe. Ja.
hingeht. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja.
Und das war die 71. Folge vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst dem Podcast gerne ein Abo da und abonniert ihn. Zeigt ihn auch gerne Freunde und Familie, die ihn noch nicht kennen. Mir bleibt nur noch zu sagen, wir hören uns dann zur 72. Folge. Lasst euch überraschen, es wird wieder ein ganz anderes Thema. Aber das hier war super spannend. Vielen Dank, Sascha Rissel.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Flo, wir sehen uns beim nächsten Handballspiel, ne?
Yes.
Daheim ist eine Produktion der VRM Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.